die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht habt ihr so eine Beobachtung auch schon mal gemacht. Während meiner Studienzeit, da fiel mir das immer wieder auf, wenn ich dann von der Uni zurückgekommen bin, mit dem Bus nach Mainz an den Hauptbahnhof gefahren und da am Hauptbahnhof auf dem Vorplatz, da standen sie ganz oft, Männer und Frauen ganz verschiedenen Alters, hatten immer so Zeitschriften in der Hand, wollten einen so eine Zeitschrift in die Hand drücken. Wenn man auf die Zeitschriften draufgeschaut hat, standen da meist so Titel wie Wachturm oder Erwachet drauf. Man muss übrigens gar nicht mal so doll nach Mainz fahren. Oft sieht man die Damen und Herren auch hier drüben am Hit stehen, die gerne ihre Schriften loswerden wollen. Zeugen Jehova, und ich finde es manchmal auch ganz interessant, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und vor allem ihre Reaktion so ein bisschen abzuwarten, wenn man ihnen sagt, wenn sie merken, man kennt sich auch in der Bibel aus, man sagt ihnen, Leute, euer Seelenheil ist ernsthaft in Gefahr, wenn ihr euch nicht von euren Irrlehren distanziert, vor allem denen, die unseren Herrn Jesus Christus als wahren Gott und wahren Mensch leugnen. Aber wiederum, wenn ich sie da sehe, wie sie da stehen, wie sie ihre Zeitschriften anbieten. Ich frage mich manchmal, müssten wir Christinnen und Christen aus der Landeskirche nicht vielleicht auch an solchen Orten präsenter sein? Müssten wir da nicht vielleicht auch stehen, müssten Menschen zu Jesus Christus einladen, müssten Werbung machen für die Bibel, für das Buch des Lebens, wo Menschen erfahren können, wer Gott ist und wie Gott ist. Dann stehen vielleicht hier auf der einen Seite die Zeugen Jehovas, auf der anderen Seite der Stand der Landeskirche mit Schriften über Diakonie, über die Kirche, mit kleinen Bibeln. Aber dann frage ich mich, was würde es denn bringen, wenn man da stehen würde? Wenn man Menschen, die auf ihren Zug warten oder die sich vielleicht noch kurz vor ihr Zug kommt, einen Cheeseburger bei McDonald's reinziehen möchten, ja, was würde es denn bringen, wenn man dann vielleicht verstehen würde und wie ein Produkt das Ganze anbieten würde? Ich glaube, wir würden dabei vielleicht auch schnell eine Erfahrung machen. Und am Ende würden wir dann so dastehen, würden unsere Gesichter verziehen, weil vielleicht die meisten Leute ganz einfach, ganz uninteressiert an diesem Stand vorübergehen würden. Vielleicht würden dann manche auch sagen, ja, es ist zum Heulen. So viel Zeit stehen wir da und der Erfolg, der scheint doch eher gering zu sein. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen, aber die Welt wird sich freuen. So sagt's Jesus in unserem heutigen Predigttext. Die Gleichgültigkeit, finde ich, mit der man in der Regel dem christlichen Glauben entgegentritt, die Gleichgültigkeit, mit der man dem entgegengibt, was uns Halt und was uns Richtung gibt, die macht uns ganz oft einsam. Die Gleichgültigkeit in der Gesellschaft gegenüber dem Evangelium, gegenüber der frohen Botschaft, ich finde, diese Gleichgültigkeit, die tut mir noch viel mehr weh, als wenn mir einer erzählt, er hat sich mit auseinandergesetzt und ist durch die Auseinandersetzung zum Atheisten geworden. Gleichgültigkeit, das glaube ich, ist das große Problem in unserer Gesellschaft. Alles egal. Dann hört man so Aussagen wie, wenn es einen Gott gibt, ist mir das egal, hat es keine Bedeutung für mein Leben. Und länger darüber nachdenken, das möchte ich eigentlich auch nicht. Und diese Zerrissenheit, die geht ganz oft sogar durch Familien hindurch. Es ist kaum noch eine Seltenheit, wenn Kinder christlicher Eltern vielleicht doch bestenfalls am Heiligabend in den Gottesdienst gehen oder auch andersrum, wenn Eltern von Kindern, die gläubig sind, nur noch am Heiligabend im Gottesdienst sind, aber sonst ganz entfremdet sind von dem allem, was mit Glauben zu tun hat, die Bibel vielleicht höchstens noch im Bücherregal stehen haben, aber sonst dem Ganzen gleich, ganz gleichgültig gegenüberstehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen, aber die Welt wird sich freuen. Das stammt aus einer Abschiedsrede unseres Herrn, wie sie uns im Johannesevangelium überliefert ist. Den ganzen Zusammenhang, den habe ich euch vorhin vorgelesen. Und ich finde, wir spüren diesen Worten sehr schnell ab, dass hier Christus nicht nur auf die einmalige Zeit während der Passion anspielt, vor und nach der Kreuzigung, sondern ganz Grundlegendes über seine Jüngerin und über seine Jünger sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Welt wird sich freuen. Und wenn man mal in diesen Zusammenhang reinschaut, hier geht's nicht um irgendwelche Pharisäer, hier geht's nicht um irgendwelche Priester, mit denen sich Jesus auseinandersetzt. Es geht um die Welt. Und er sagt, die Welt, die wird das Leiden, die Traurigkeit der Jüngerinnen und Jünger Jesu in ihrer Zeit mit Freude wahrnehmen. Dann kommt noch so ein zweites Reizwort, finde ich, das im Predigtext drinsteht aus dem Johannesevangelium. Kurze Zeit heißt es in modernen Übersetzungen, Luther übersetzt es mit eine kleine Weile. Eine kleine Weile, nicht bloß Geschichtliches, sondern Grundlegendes ist damit gemeint. Und in den Versen des Textes, da kommt das 7-mal zum Ausdruck. Kurze Zeit, kleine Weile. Eine kleine Weile werdet ihr mich nicht sehen. Und nochmal eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. So vordergründig wird damit gesagt, dass die Jünger ihren Herrn, der in den Tod geht, eine kleine Weile nicht mehr sehen werden. Und dann nach seinem Tod in eine kurze Zeit wiedersehen werden. Aber dass das nicht so platt gemeint sein kann, dass das einen tieferen Sinn haben muss, geht daraus hervor, dass von den Jüngern berichtet wird, dass sie seine Worte nicht verstanden haben. Haben es nicht so ganz gerafft, was er damit sagen wollte. Johannes überliefert uns aber, sie sprachen, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Über kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Kurze Zeit, kleine Weile, das ist es, was ihr zu beachten habt, sagt uns unser Herr Jesus Christus. Diese hervorragende Bedeutung dieser Redewendung, die unterstreicht er im Lutherdeutsch mit wahrlich, wahrlich, im Original im Griechischen Amen, Amen, also das untermauert er. Das ist ganz gewiss Wahrheit, was ich da zu euch sage. Und tritt Jesus mit seinem Wort in unser Leben, kommt zu der Begegnung zwischen uns und dem auferstandenen Jesus Christus, kommt zu der Begegnung mit ihm in seinem Wort, dann stehen wir als Menschen immer vor einer Entscheidung. Nehme ich dieses Wort an? Lasse ich es in mein Leben hineingehen? Lasse ich zu, dass mir dieses Wort vielleicht eine ganz neue Richtung für mein Leben eröffnet? Nehme ich es als sein Wort an? Nehme ich es als wirklich das göttliche Wort an? Es ist eine Entscheidung in uns. Ja oder nein? So ein Mittelding dazwischen gibt es eigentlich nicht. Gibt nur ein klares Ja oder ein Nein. Und alle Worte unseres Herrn Jesus Christus, die nötigen mir eigentlich so eine Stellungnahme ab. Kann ich sie ganz bejahen? Vielleicht nur teilweise? Kann ich sie gar nicht bejahen? Haben sie gar keine Bedeutung für mein Leben? Alle Begegnung mit ihm, alle Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, die führt uns als Menschen in eine Entscheidungssituation hinein. Diese Entscheidungssituation ist zeitlich gesehen sicher ein kleines, ein geringes, eine kleine Weile. Aber danach, da gibt's auch ein zu spät. Da gibt's ein die Chance verpasst. Da gibt's ein das war's, wo keine Rettung mehr möglich ist. Über eine kleine Weile, über die Zeit der Entscheidung hindurch, da werdet ihr mich in eurem Kampf und in eurer Auseinandersetzung mit meinem Wort nicht sehen, das will uns Jesus sagen. Die Zeit der Entscheidung, das ist oft auch eine Zeit der Einsamkeit, auch eine Zeit der Nacht, eine Zeit der Dunkelheit. Da ist der Mensch, der ist, und der ist ganz alleine. Und das sind die Worte des Herrn, die ihn ansprechen. Diese Entscheidung, die trifft nämlich auch jeder für sich alleine. Die kann einem keiner abnehmen. Keiner kann für den anderen glauben. Keiner kann für den anderen vertrauen. Das ist eine Entscheidung, die mich ganz persönlich betrifft, die mich ganz persönlich angeht. Welchen Weg gehe ich? Welche Entscheidung treffe ich? Jesus hat dieses über eine kleine Weile mit dem Bild einer gebärenden Frau weiter erklärt. Was Schmerzen bereitet, das sind nicht die 9 Monate der Schwangerschaft, das ist die Geburt. Er sagt, eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst. Wie es keine Geburt ohne Schmerzen gibt, so ist die immer und immer neu zu treffende Entscheidung für ihn ein Geschehen. Und dieses Geschehen, das kann nicht stattfinden, wenn ich mich nicht auch bereit bin, vom Alten, vom Vergangenen zu trennen. Das Alte, das Vergangene mal ganz bewusst hinter mir zu lassen, um dann mit Jesus in etwas Neues hineinzustarten. Und da bin ich ehrlich. Und ich denke, das darf man auch nicht verschweigen. Da darf man kein Schönwetterchristentum predigen. Diese Entscheidung, die kann wehtun. Die kann sehr wehtun. Und diese Entscheidung kann auch bedeuten, dass ich mich von Dingen trenne, die so ganz fest zu meinem Leben dazugehört haben. Kurze Zeit, eine kleine Weile, sagt Jesus. Eine kleine Weile, die kann manchmal auch ganz genau 69 Tage dauern. Vor knapp 20 Jahren, vielleicht erinnert ihr euch dran, die Zeitungen damals waren voll davon, da wurden in einer chilenischen Kupfermine 33 Kumpel verschüttet. Unter den Bergleuten, und die waren 700 Meter unter der Erde von der Außenwelt abgeschlossen, da war José Henriquez. Dort im Bergwerk, da war er der einzige protestantische Christ. Sonst waren nur Atheisten oder religiös halbgläubige Menschen mit ihm dort unten. José Henriquez hat unter dem eingestürzten Bergwerk von seinem Glauben erzählt, hat den anderen Bergleuten von Jesus berichtet, hat Zeugnis dafür gegeben, wie Jesus in sein Leben hineingekommen ist, hat ihnen auch berichtet von seiner Kreuzigung, von seiner Auferstehung. Und er hat da unten seine Kumpel mit der Wahrheit des Evangeliums konfrontiert und hat ihnen gesagt, Leute, jetzt ist ein Moment. Jetzt solltet ihr mal darüber nachdenken. Auch ihr werdet irgendwann einmal auferstehen und ihr habt jetzt die Chance, eine Entscheidung zu treffen. Als das Interesse an Jesus Christus wuchs, da bat er am 17. Tag durch so eine Versorgungsröhre, wo man wie so eine kleine Rakete runterlassen konnte, dass in dieser Versorgungsröhre auch Bibeln mit hinuntergelassen werden in den Bergschacht. Und die Männer dort unten fingen an, in der Bibel zu lesen. Und etliche unter ihnen waren dabei, denen ist Jesus Christus beim Lesen der Bibel begegnet. 69 Tage waren sie da unten. Auf die Spanne eines menschlichen Lebens gerechnet, ist das ja wirklich eine kleine Weile, diese 69 Tage. Von den 33 eingeschlossenen Kumpel, da bekehrten sich 22 zum Glauben an Jesus Christus. Und nach ihrer spektakulären Rettungsaktion, das konnte man damals auch in den Zeitungen, im Fernsehen sehen, am 11. Oktober 2010 und nach einer Zeit im Krankenhaus, da gingen sie mit ihrem sozusagen Pastor, mit ihrem Hirten, den sie da unten kennengelernt hatte, ins Heilige Land, pilgerten dort, gingen zu jenen Stellen und Orten, wo der Gott, der jetzt neu in ihr Leben hineingekommen war, damals vor 2000 Jahren seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hatte. In der Zeit da unten, da war es nur dunkel. Da war nur Traurigkeit. In dieser kleinen Weile, da herrschte für sie nur Nacht. Nichts als der Tod war ihnen vor Augen. Und auch in den ersten Tagen, da sahen sie nichts von Gott und von Christus. Dann aber, nach einer kurzen Weile, nach kurzer Zeit, da haben ihn einige doch gesehen. Diese kurze Zeit in der Dunkelheit, die kurze Zeit dort in der Traurigkeit, die wurde das Tor, von dem aus der auferstandene Herr in ihr Leben hineinkommen konnte. Ich frage mich manchmal, ich wünsche es keinem, aber vielleicht müssen wir manchmal richtig im Dunkeln gefangen sein. Weil so dunkler es um uns herum ist, umso leichter kann man das Licht erkennen. Vielleicht muss er manchmal so richtig in der Dunkelheit gefangen sein, um das Licht des Auferstandenen Jesus Christus in seinem Leben wahrzunehmen. Verstehen wir den Weg zum Verständnis unseres Predigttextes heute am Sonntag Jubilate als so eine Art Weg den Berg hinauf, so haben wir jetzt den Berggipfel erreicht, wenn wir folgende Worte hören. Ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wenn wir die kleine Weile durchgestanden haben, wenn das sogar durch eine Zeit der Abspaltung, durch eine Zeit der Einsamkeit hindurchgeht, durch eine Corona-Zeit vielleicht auch hindurch, dann verheißt Christus Freude. Eine Freude, die niemand von uns nehmen kann, sagt er. Ich frage mich, so eine Freude, die niemand von uns nehmen kann, was ist es denn, was so eine Freude auslöst? Es beginnt damit, dass er uns wieder sieht. Ich will euch wiedersehen. Es ist so wie bei dem Blick eines liebenden Menschen auf uns. Ahnen wir ihn? Oder meinen wir ihn zu ahnen? Oder spüren wir ihn? dann ist es ja so, als würde uns ein Glücksgefühl durchströmen. Dieser Blick sagt, ich mag dich und ich stehe zu dir. Die Freude des Glaubens, von der Christus zu unserem heutigen Sonntag spricht. Ich finde, das ist ganz wichtig, das sollten wir uns bewusst machen, weil sonst kann man so leicht in esoterische Denkmuster hineingeraten. Diese Freude aber, die Christus gibt, die kommt nicht aus uns heraus, die entspringt nicht in uns, aber die entspringt aus dem Vertrauen, dass er da ist, dass er bei uns ist. Die Freude des Glaubens ist unabhängig vom Gang der Welt. Die Freude des Glaubens, die ist auch unabhängig von Gesundheit, von Anerkennung und vom Auskommen. Sie gipfelt darin, dass wir Jesus nichts mehr fragen, weil wir mit dem Gang der Welt und mit unserem Leben einverstanden sind und weil wir ihm vor allem zutrauen, dass er diese Welt in seinen Händen hat und dass es keine Macht gibt, überhaupt keine Macht, die nur ansatzweise diese Welt aus seinen Händen herausreißen kann. Wir dürfen alles unter seiner Herrschaft wissen, so dass diese Freude unser Friede ist und dass der Friede mit Gott unsere Freude ist. Deshalb, liebe Gemeinde, heute am Sonntag Jubilate, an dem Wochenende, wo wir eigentlich gemeinsam auf Gemeindefreizeit fahren wollten, wir wollen nicht bei der Interessenlosigkeit, die unserem Glauben so oft entgegengebracht wird, stehen bleiben. Auch nicht bei dem Ernst, der eine Entscheidung für die Wahrheit des Evangeliums notwendigerweise in sich trägt, verharren. Sondern immer fortschreiten zu einer Freude. Und zwar zu einer Freude ohne jedes Fragezeichen. Zu einer Freude, die es nur in unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus gibt. Unser Herr ist der Auferstandene, ist der Lebendige. Und das heißt, er ist der Sieger, der auch mir, der auch uns den Sieg über alle Interessenlosigkeit der Welt hinweg schenkt und schenken wird. Und daran sollen und dürfen wir uns gerade am Sonntag Jubilate ganz besonders erinnern. Es geht an diesem Sonntag darum, im Auferstandenen Jesus Christus eine neue Schöpfung zu werden. Eine neue Schöpfung, die befreit ist vom Sold, vom Lohn der Sünde, die befreit ist vom Tod. Und so erinnert uns Paulus daran. Und lasst uns dieses Wort ganz bewusst mitnehmen in diese Woche hinein. Paulus erinnert uns daran, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.